Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria, die mit dabei sind. Wir haben für Sie Exerzitien mit den Karmelheiligen aufgezeichnet beim Säkularinstitut Notre Dame de Vie, unsere Frau vom Leben. Sie hören heute den Vortrag über die heilige Teresa von Avila. O Seele, suche dich in mir. Glauben und beten mit Teresa von Avila. Sie hören einen Vortrag von Pater Klaus Bayer, er ist Priester vom Säkularinstitut Notre Dame de Vie.
Der Titel des heutigen Vortrages: O Seele, suche dich in mir, glauben und beten mit Teresa von Avila. In der Einleitung zu seinem Buch Große Heilige schreibt der protestantische Hagiograph Walter Nick: Dem Streben nach religiöser Vollkommenheit liegt jenes Ziel zugrunde, das Kierkegaard auf dem Sterbebett in die Worte zusammenfasste: Es gilt, Gott so nahe zu kommen wie möglich. Heilige, so schreibt er weiter, streben die höchste, im diesseitigen Leben erreichbare Gottesnähe an. Und alle ihre Bemühungen, an sich selbst zu arbeiten, sind nur Wege dazu, Gottes würdig zu werden und vor ihm bestehen zu können. Soweit dieses Zitat. Was Walter Nick hier sagt, das gilt sicherlich auch für jene Heilige, die ich Ihnen in diesem Vortrag gerne näher bringen will, Teresa von Avila. All ihr Glauben und Beten, all ihr Tun und Wirken, all ihre Askese und mystischen Erfahrungen hatten letztlich nur ein Ziel: Gott so nahe zu kommen wie möglich. Und dies hat ihr Gott auch geschenkt, eben weil sie sich so ausdauernd und beharrlich darum bemüht hat. Und weil die heilige Teresa Gott so nahe gekommen ist wie möglich in ihrem irdischen Leben, weil sie nun Gott ganz nahe ist in der Herrlichkeit, deswegen kann sie auch uns helfen auf unserem Weg, auf unserem Glaubensweg, denn es gilt oder gilt für alle Christen, dass wir Gott so nahe kommen wie möglich. Jeder natürlich auf seine ganz eigene persönliche Art. So viel zur Einleitung. Ich möchte in drei Schritten vorgehen. In einem ersten Schritt möchte ich etwas sagen zum Leben und zu den Werken von Teresa. Im zweiten Schritt dann zu ihrem Glauben, zu ihrem Glaubensverständnis. Und in einem dritten und letzten Schritt, was sie uns über das Gebet sagt. Leben und Werke. Teresa von Avila lebte und wirkte im Spanien des 16. Jahrhunderts. Es war das goldene Zeitalter dieses großen und faszinierenden Landes. König Philipp II. Von Spanien war der mächtigste europäische Herrscher seiner Zeit. Er regierte ein Weltreich, das sich von Lateinamerika bis zu den Philippinen erstreckte. Nicht nur wirtschaftlich und militärisch, sondern auch kulturell und geistlich stand das Land in hoher Blüte. Und während in weiten Teilen Europas die Reformation wütete und zu blutigen Unruhen und Religionskriegen führte, da hielt Spanien klar und unerschütterlich am katholischen Glauben fest. Die Inquisition konnte erfolgreich das Eindringen reformatorischen Gedankenguts verhindern. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen: Der katholische Glaube hielt sich nicht nur aufgrund der Inquisition oder anderer staatlicher Maßnahmen. Vielmehr erlebte die Kirche damals in Spanien eine Erneuerung, eine Vertiefung. Viele Orden führten Reformen durch. Der Zusatz unbeschut ist Ausdruck dafür, dass man sich zurückbesinnen wollte auf die Ursprünge, auf das Armutsideal. Und es gab viele Reformen dieser Art in den Orden damals. Es gab eifrige Bischöfe und Priester sowie viele geistlich interessierte Laien in Adel und Bürgertum. Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz waren die beiden bedeutendsten geistlichen Schriftsteller dieser Zeit. Durch die Gründung des reformierten Karmel, eben der sogenannten unbeschuhten Karmeliter, leistete Teresa von Avila zusammen mit ihren Schriften und mit all dem, was sie getan hat, einen wichtigen Beitrag, nicht nur zur Erneuerung der Kirche in ihrem Land, sondern für die katholische Christenheit insgesamt und darüber hinaus. Sie gilt heute noch als eine der bedeutendsten Mystikerinnen, für die sich auch andere Konfessionen und sogar andere Religionen interessieren. Geboren wurde Teresa am 28. März 1515. Also vor genau 500 Jahren. Und deshalb begehen die Kirche und der Karmel in diesem Jahr ein theresianisches Jahr. 2 Jahre nach Teresas Geburt formulierte Luther seine berühmten Thesen und löste damit ein Erdbeben aus, das Europa nachhaltig erschüttern sollte. Verglichen mit dem deutschen Reformator verlief das Leben der spanischen Ordensfrau und Mystikerin in ganz anderen Bahnen. Und genau das wollen wir uns einmal anschauen. Ihr Leben lässt sich in 3 große Etappen einteilen. Die erste Etappe erstreckt sich über 20 Jahre von ihrer Geburt bis zum Eintritt in das Kloster der Menschwerdung in Avila. Sie ist übrigens in Avila geboren und auch aufgewachsen. Teresa wuchs in einer glücklichen, kinderreichen und sehr gläubigen Familie auf. Ihr Vater stammte aus einer ursprünglich jüdischen Familie, die zum katholischen Glauben konvertiert war. Und er gehörte zum niederen Adel. Die Mutter Teresas war seine zweite Frau. Sie stammte aus einer altchristlichen Familie. Der Vater hatte aus erster Ehe 2 Kinder, aus der zweiten Ehe mit Teresas Mutter 9 Kinder. Es waren damals doch ganz andere Verhältnisse als heute. Können wir uns kaum noch vorstellen, wenigstens die Jüngeren unter uns. Teresa war das dritte Kind aus dieser zweiten Ehe. Sie war ein aufgewecktes und temperamentvolles junges Mädchen. Sie erhielt eine gediegene schulische Ausbildung, sie las viel und sie las gerne. Und zu ihrer Lektüre zählten auch romantische Ritterromane. Das war so ein bisschen ihre Leidenschaft eine Zeit lang. Das hat sie dann später in ihren Werken getadelt, diese Schwäche, wie sie sagt. Manchmal war sie als junge Frau, wie sie selbst schreibt, etwas leichtsinnig, ein bisschen kokett. Aber, so sagt sie selbst, vor größerer Demut hat sie immer ihr Glaube bewahrt und ja, ihre Angst davor, etwas Unrechtes zu tun. Also sie hat die Grenzen nicht überschritten. Die zweite Etappe ihres Lebens, die begann mit dem Eintritt in das Kloster der Menschwerdung 1535 und endete mit der Gründung des ersten Klosters des reformierten Karmel 1560. Also ein Zeitraum, der sich über 25 Jahre erstreckt. In dieser Zeit erlebte Teresa schwere Prüfungen. Sie hatte große gesundheitliche Probleme. Sie war manchmal eine Zeit vor allen Dingen monatelang gelähmt und dem Tod oft näher als dem Leben. Und einmal wurde sie sogar für tot gehalten und wäre um ein Haar beerdigt worden. Zum Glück konnte sie vorher ein schwaches Lebenszeichen geben. Ich erwähne das, um uns klarzumachen, dass die Heilige nicht vor allem bewahrt worden sind, dass sie das Leben kennen, nicht nur mit seinen Sonnenseiten, auch mit seinen Schattenseiten. Geistlich wurde sie in diesen Jahren von Schwierigkeiten und Trockenheiten heimgesucht, vor allem beim persönlichen Beten. Aber gleichzeitig wuchs ihre Sehnsucht nach einem authentischen geistlichen Leben. Sie entdeckte in dieser Zeit das innere Gebet, zu dem ich nachher noch etwas sagen werde. Und dieses Gebet, diese Gebetsform, wurde für sie zu einem Grundpfeiler ihrer Spiritualität. Das Leben im Kloster der Menschwerdung, das zum Karmeliterorden gehörte, das empfand sie als zunehmend zu oberflächlich und weltlich. Die Schwestern hatten sehr viel Kontakt mit der Außenwelt, es gab keine Klausur. Die reicheren, wohlhabenderen, adeligen Schwestern hatten ein besseres Leben, hatten sogar so etwas wie kleine Apartments und so weiter. Und irgendwie störte sie das. Und so reifte in ihr der Entschluss, ein neues, streng klausuriertes Kloster zu gründen, damit die Schwestern dort in Einfachheit, in Gleichheit, sie nahm auch Schwestern auf, die keine Mitgift zahlen konnten, das war ungewöhnlich, damit eben die Schwestern dort wirklich ein einfaches und kontemplatives Leben führen konnten. Und sie wurde von verschiedenen Seiten in diesem Vorhaben unterstützt, das so langsam reifte, nicht zuletzt vom Bischof von Avila. Und so gründete sie am 24. August 1560, unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit in der Stadt Avila, das Klösterchen St. Josef innerhalb der Stadtmauern. Denn die Inkarnation, dieses Menschwerdungskloster, liegt zu Füßen der Stadt. Die Stadt ist auf einem Berg, hat heute noch eine gut erhaltene Stadtmauer, sieht sehr schön aus. Wenn man die Stadt sieht, dann versteht man auch sofort, warum Teresa das Bild von der inneren Burg gewählt hat. Und zu Füßen der Burg eben, beziehungsweise an der Stadt, weil da wenig Platz war oder relativ wenig Platz durch die Stadtmauern, da war eben dieses Menschwerdungskloster, das ist sehr groß, das gibt es heute noch. Und sie hat dann ein ganz kleines Klösterchen in Avila selbst gegründet. Als sich die Nachricht von dieser Gründung in der Stadt verbreitete, kam es zu tumultartigen Szenen. Der äußere Anlass für diese Tumulte, für diese zunächst ablehnende Haltung, war wirtschaftlicher Natur. Teresa wollte aus Gründen der Armut nur von der Handarbeit der Schwestern und von Spenden leben. Den Erwerb von Klosterbesitz zu finanzieller Absicherung lehnte sie daher ab. Bei den vielen bereits existierenden Klöstern, die es in der Stadt gab, fürchteten Bürger und Rat die zusätzliche finanzielle Belastung, die aus dieser Neugründung auch für die Stadt, natürlich für die Bürger dann, erwachsen konnte. Für Teresa waren das alles aber nur äußerliche Gründe. Für sie war klar, dass die eigentlichen Ursachen tiefer lagen. Für sie war es eine Reaktion, ein Wüten des Teufels auf dieses neue Werk. Denn so fragt sie sich selber, wie sollten 13 Ordensschwestern eine ernstliche wirtschaftliche Belastung für die Stadt Avila darstellen? Das war ihr sofort klar, diese geistliche Dimension, dieser Kampf. Und so reagiert Teresa gläubig und gelassen auf all die Widerstände, auf all das Chaos, das da plötzlich ausgebrochen ist. Obwohl das ganz gute, fromme, aufgeschlossene Leute waren, die jetzt also kein Problem hatten mit Klöstern oder der Kirche. Wenn das Werk von Gott war, so Teresa, dann würde es Bestand haben. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und ihr Gottvertrauen wurde von den Ereignissen bestätigt. Die Gemüter beruhigten sich nach und nach und wichen dann einer uneingeschränkten Zustimmung. Der reformierte Karmel breitete sich schon zu Lebzeiten Theresas sehr schnell in ganz Spanien und auch in Portugal aus und dann über die ganze katholische Welt. Die letzte Etappe ihres Lebens, die erstreckte sich von der Gründung des ersten Klosters St. Josef bis zu ihrem Tod 1582. Es ist die bewegteste und auch fruchtbarste Zeit ihres Lebens. Aber diese Fruchtbarkeit, das denke ich, kann man an ihrem Leben sehen, die ist gewachsen, gereift in diesen Schwierigkeiten. Ja. Es braucht den Winter, damit es Frühling werden kann. Der Winter hat eine wichtige Funktion. Der Frost, kann man sagen, für die Saat, er macht den Boden locker. Die Schwierigkeiten unseres Lebens, auch die Schwierigkeiten bei Theresa, bereiten das Wirken Gottes vor. Und jetzt sozusagen dann die Frucht. Sie, die nach einem kontemplativen Leben in Klausur sehnte, wird zur Gründerin des reformierten Karmel. Sie bereist ganz Spanien, um weitere 14 Klöster zu gründen. Sie findet Priester, die sich ihr anschließen, um einen männlichen Zweig des neuen Ordens zu errichten. Und der bekannteste unter ihnen ist Johannes vom Kreuz. Er ist 27 Jahre jünger als sie selbst. Auch er gehört als Ordensmann dem Karmeliterorden an. Als sie ihm zum ersten Mal begegnet, erkennt sie sofort sein besonderes Charisma. Und sie kann ihn für ihre Reform gewinnen. Zeit ihres Lebens unterstützt sie ihn und sie sieht in ihm den theologischen Kopf der Reform. Und in dieser letzten Phase, da verfasst Theresa ihre geistlichen Werke und führt eine umfangreiche Korrespondenz, von denen uns viele Briefe erhalten sind. Es lohnt sich, auch diese Briefe zu lesen. Da tritt uns Theresa in all ihrer Lebendigkeit vor Augen. Also sie ist eine sehr lebendige, temperamentvolle, warmherzige Frau. Und das sieht man nirgendwo sonst so stark wie in ihren Briefen, weil natürlich in den Werken, da geht es ja nicht nur darum, persönliche Erlebnisse zu schildern, da ist man ein Stück weit gebunden an die Form und so weiter. Also die Briefe, es lohnt sich wirklich einmal da reinzulesen. In dieser Zeit, in diesen letzten gut 20 Jahren ihres Lebens, schenkt ihr Gott viele außerordentliche Gnaden und auch mystische Visionen. Theresa stirbt am 4. Oktober 1582 im Kloster von Alba de Termes, das sie selbst gegründet hat. Aufgrund der gregorianischen Kalenderreform wird der Folgetag ihres Todes, der 5. Oktober, zum 15. Oktober. Und deswegen begehen wir ihren Gedenktag eben am 15. Oktober. 1614 wurde Theresa selig gesprochen, 1622 erfolgte dann die Heiligsprechung. Und 1970 wurde sie von Papst Paul dem VI. Als erste Frau in der Kirchengeschichte zusammen mit Katharina von Siena zur Kirchenlehrerin erhoben. So viel zu ihrem Leben, nun kurz zu ihren Werken, zu ihren Schriften. Theresa hat ein reiches geistliches Schrifttum hinterlassen. Anlass für die Abfassung, das war nicht ihr eigener Wunsch, sie wollte nicht Schriftstellerin werden, sondern wir verdanken die Werke dem Auftrag ihrer Beichtväter und auch der Aufforderung kirchlicher Förderer, welche ihren geistlichen und menschlichen Reichtum für die Erneuerung der Kirche fruchtbar machen wollten. Neben den Briefen und einigen sogenannten kleineren Schriften hat Theresa vier Hauptwerke verfasst. Ich nenne sie jetzt einfach mal in ihrer chronologischen Reihenfolge. Das Leben, das Buch ihres Lebens, die Endfassung 1565. Dann ein Jahr später der Weg der Vollkommenheit, von dem existieren zwei Fassungen. Eine erste und dann eben eine zweite mit gewissen Korrekturen, die sie vorgenommen hat. Dann das dritte, das Buch der Gründungen, begonnen 1573. Und das letzte große Werk, die Innere Burg, 1577. Bei dem Buch Das Leben handelt es sich zwar um eine von Teresa selbst verfasste Lebensbeschreibung, aber im Vordergrund steht nicht Biografisches, sondern geistliche Erlebnisse und Einsichten. Es ist sehr persönlich, sehr lebendig geschrieben. Und so finden wir in diesem Werk auch einige wichtige Stellen über das innere Gebet. Den Weg der Vollkommenheit schrieb Teresa für ihre Mitschwestern in den neu gegründeten Klöstern. Nicht zuletzt, weil das erste Werk, das Leben, von der Inquisition noch nicht freigegeben worden war und sie wollte etwas für ihre Schwestern haben in diesen neu gegründeten Klöstern. Es handelt sich sozusagen um einen Kommentar zu der von ihr selbst verfassten Klosterregel. Im ersten Teil werden wichtige Grundlagen und Grundhaltungen für ein kontemplatives Ordensleben beschrieben. Der zweite Teil beinhaltet eine umfassende Gebetslehre, die sich am Vaterunser orientiert. Und in diesen Kapiteln, insbesondere in den Kapiteln 26 bis 29 in der zweiten Fassung, es gibt dann eine leicht unterschiedliche Zählung, aber in der zweiten Fassung sind es die Kapitel 26 bis 29, da beschreibt Teresa das Gebet der Sammlung als die Grundform des inneren Betens. Ich werde noch einmal darauf zurückkommen. Das Buch der Gründungen schildert die oft unter Schwierigkeiten und abenteuerlichen Umständen durchgeführten Klostergründungen Teresas. Die innere Burg ist ihr letztes und ich denke, man kann sagen, reifstes geistliches Werk. Es beginnt mit einer Vision der menschlichen Seele. Diese gleicht, so wird es Teresa gezeigt, einem wunderschönen, wertvollen Kristall in der Gestalt einer Burg. Im Inneren dieser Seelenburg, also die für die Seele steht, ist alles groß und weit. Wir können uns, so schreibt Teresa, die Seele gar nicht groß genug vorstellen. Das heißt, den Menschen in seiner Würde, was der Mensch ist, das können wir uns gar nicht groß genug vorstellen. Und was Gott dem Menschen schenken möchte, wofür Gott den Menschen geschaffen hat und berufen hat. Also, es gibt viele Wohnungen in dieser Burg und in der Mitte wohnt Gott selbst, der von dort aus die begnadete Seele mit seinem Licht erfüllt und erleuchtet. Teresa unterscheidet 7 Wohnbereiche, so könnte man sagen, die konzentrisch um diese Mitte, in der Gott gegenwärtig ist, angeordnet sind. Und von der Mitte aus wird eben das Ganze, ein Kristall, ein Diamant, erleuchtet, wird die Seele hell, leuchtend, klar. Und das geistliche Leben wird als ein Durchschreiten dieser Wohnungen beschrieben. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Wir müssen wachsen und reifen. Wir müssen uns bewusst machen, dass Gott da ist, sagt sie, und dann eben in unserem Leben uns danach ausrichten und Schritt für Schritt uns auf ihn hinbewegen. In diesem Sinne innerlich werden, wesentlich werden, das heißt nicht einfach zurückgezogen, sondern eben aus diesen verborgenen Quellen leben. Und je mehr der Mensch in seiner Beziehung zu Gott reift, und dazu zählt auch immer natürlich die Nächstenliebe für uns Christen, umso mehr also der Mensch geistlich reift, umso näher kommt er seinem eigenen Wesenskern, wird mehr und mehr er selbst das, was er von Gott her sein soll, und umso mehr kommt er eben auch Gott näher, der da ist, der in der Seele in uns gegenwärtig ist. So viel zum ersten Teil, Leben und Werke. Der zweite Teil, der Glaube Theresas. Theresa war Zeit ihres Lebens ein gläubiger und geistlich interessierter Mensch. Auch wenn sie viele Schwierigkeiten durchzustehen hatte, ich habe es ganz kurz erwähnt, so hat sie doch nie den Glauben verloren. Wenn sie gezweifelt hat, und das kam immer wieder vor, dann nie an Gott oder an seiner Liebe, sondern an sich selbst und an ihrer persönlichen Eignung für die Aufgaben, die ihr zugefallen waren. Sie fühlte sich eben manchmal davon überfordert, aber sie hatte den Eindruck, Gott will, dass sie das macht, und dann hat sie das gewagt. Und in dieser Glaubenserfahrung, darin unterscheidet sie sich deutlich eben von ihrem berühmten Zeitgenossen Martin Luther, dessen geistlicher Werdegang ja stark von Ängsten und Zweifeln geprägt war, und zwar an seinem Glauben. Die Frage nach der Rechtfertigung, ob er denn nun gerettet wäre oder nicht, das war für Theresa nicht die Frage. Gott ist gut. Er will mein Heil. Ich muss versuchen, ihm zu entsprechen, aber sie vertraut eben auch auf Gottes Barmherzigkeit. Und diese Ängste und Zweifel Luthers, die Anfragen an den Glauben, der ihm alles andere als selbstverständlich geworden war, der hat ihn dann eben auch mehr und mehr dem Glauben und auch der Kirche entfremdet. Eben ganz anders Theresa. Ihr Glaube ist durch und durch kirchlich. Für sie ist die Kirche der Ort, an dem sie sich geistlich entfalten kann. Der Glaube der Kirche und die kirchliche Lehre sind für sie der Maßstab, um ihre geistlichen Erfahrungen zu beurteilen und einzuordnen. So schreibt sie im Buch des Lebens, ich zitiere, ich glaube ganz gewiss, Gott werde nicht zulassen, dass der böse Feind eine Seele betrüge, die an den Wahrheiten des Glaubens so festhält, dass alle erdenklichen Offenbarungen, und sollte sie auch den Himmel offen sehen, nicht hinreichen, sie von einem einzigen Punkt abzubringen, den die Kirche lehrt. Ende Zitat. Ein vielleicht etwas komplizierterer, verschachtelter Satz, was sie sagen will, egal welche Visionen jemand hat, es gilt die Lehre der Kirche, ein gläubiger Mensch, der diese Gnaden geschenkt bekommen kann, wenn die authentisch sind, der wird um kein Komma von der Lehre der Kirche abweichen. Und das war auch immer ihre Haltung, dass das das Hauptkriterium ist. Der Glaube, der gemeinsame Glaube, die Lehre der Kirche. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang einen kleinen Exkurs. Ich möchte kurz eingehen auf die aktuelle Edition der Werke von Theresa von Avila auf Deutsch, auf die Herder Gesamtausgabe. Denn, ich habe ja gerade diese Stelle zitiert, also die Kirchlichkeit des Glaubens, und in der Herder Ausgabe wird diese Stelle in einer Fußnote einfach nur als reine Vorsichtsmaßnahme gegenüber der Inquisition interpretiert. Also so nach dem Motto, so kirchlich und ja, offen für den kirchlichen Glauben, orientiert am kirchlichen Glauben, so in Anführungsstrichen unkritisch, wie wir das vielleicht heute sehen würden, war Theresa nicht. Sie wollte sich einfach vor der Inquisition schützen, von der sie ja wusste, dass sie ihre Werke lesen würde. Damit wird die Kirchlichkeit Theresas natürlich durch so eine Bemerkung stark relativiert. Und deswegen gehe ich mal ganz kurz darauf ein, weil mir das wichtig ist, denn das ist die Ausgabe, mit der Sie normalerweise, wenn Sie eben sich für Theresa interessieren, arbeiten müssten. So wie das da steht, halte ich das nicht für zutreffend. Denn Theresa betont an vielen Stellen, nicht nur eben an dieser einen, ihre Treue zur Kirche, und sie lebt diese Treue auch. Das sind also nicht nur Worte. Ganz besonders aufschlussreich ist hier etwa das Kapitel 33, Absatz 5, eben auch im Buch des Lebens. Dort antwortet sie angesichts der Drohung mit der Inquisition, dass sie keine Angst davor habe. Also sie hat keine Angst vor der Inquisition, sie schreibt das auch. Im Gegenteil, kämen ihr Zweifel an der Rechtgläubigkeit irgendeiner Position, dann würde sie selbst zu den Inquisitoren gehen. Tatsächlich, wenn wir auf das Leben Theresas schauen, dann hat sie sehr offen und freimütig gehandelt und auch geschrieben. Es gab ja damals ein weitgehendes Bücherverbot, eine Zensur für geistliche Schriften. Sie schreibt in ihren Werken, das bedauert sie sehr, das fehlt ihr einfach. Sie wusste, dass die Inquisition das lesen würde, aber das war ihr offenbar egal. Also, Teresa war sehr offen und freimütig in ihren Stellungnahmen und sie hatte nie ernsthafte Schwierigkeiten mit der Inquisition. Die Zensuren ihrer Schriften betrafen immer nur kleinere Punkte, nie irgendetwas Wesentliches. Und ihre Originalschriften, die ja durch die Zensur gewisse Änderungen erfuhren, bevor sie dann eben veröffentlicht werden durften, die wurden nicht zerstört, sondern schon zu ihren Lebzeiten sorgfältig aufbewahrt, fast wie Reliquien behandelt. Und so wurden eben all diese Schriften der Nachwelt erhalten. Deswegen rate ich insgesamt auf diese Ausgabe bezogen, die Einleitungen und Fußnoten mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Seien Sie selbst kritisch, halten Sie sich an den Text. Insbesondere gilt das für die Fußnoten, wo es um theologische Grundsatzfragen und spirituelle Überlegungen geht. Einiges davon ist problematisch. Ich habe ein Beispiel gezeigt und manches ist meines Erachtens einfach falsch. Und ein weiteres zu dieser Ausgabe, einfach, dass wir das Ganze einordnen können. Problematisch ist aus meiner Sicht auch der leicht feministisch gefärbte Blickwinkel dieser Ausgabe. Natürlich hatte man im 16. Jahrhundert ein anderes Verständnis von der Rolle der Frau in Kirche und Gesellschaft, als wir das heute haben. Es ist einfach eine ganz andere Zeit. Deswegen können wir auch unsere Vorstellungen nicht einfach eins zu eins zurückübertragen und danach alles bewerten. Und tatsächlich beschwert sich Teresa an einigen Stellen darüber, dass sie es als Frau schwerer habe, ernst genommen zu werden, insbesondere natürlich als geistliche Schriftstellerin in der damaligen Zeit. Aber ich denke, das kann man sagen, insgesamt hatte für Teresa die Frauenfrage keine größere Bedeutung. Das war nicht ihr Ding, sage ich jetzt mal salopp. Ihr geht es um anderes, aus ihrer Sicht Wichtigeres. Die entscheidende Frage ist nicht, ob ich Mann oder Frau bin, sondern dass ich als Mensch von Gott berufen bin. Auch muss man sehen, dass Teresa Vollmachten und Privilegien zugestanden wurden, die selbst vielen Männern damals verwehrt waren. Sie durfte so selbstständig mehrere Klöster gründen. Sie hat selbst die Gründung des Männerzweiges initiiert. Sie hatte eben dieses Recht erhalten. Sie hat von Rom zu Lebzeiten das Recht erhalten, die Ordensregel für ihre Reform selber zu verfassen. Und sie wurde von höchsten staatlichen und kirchlichen Stellen unterstützt und gefördert. Und zu ihren Förderern zählten eben auch Rom und der König von Spanien. Wie gesagt, diese Ausgabe, es ist die einzige, die wir im Moment haben. Andere kriegen sie nur noch antiquarisch. Ich denke, abschließend dazu, man kann sehr gut mit dieser Ausgabe arbeiten. Sie ist durchaus gewinnbringend. Ich würde als Grundregel einfach sagen, halten Sie sich vor allen Dingen an den Text, an das, was Teresa sagt. Und ich denke, gilt wirklich als ein Grundsatz, was Teresa geschrieben hat, das hat sie auch genauso gemeint. Und wenn man das dann in Frage stellt, dann hat man auch die Beweispflicht und muss dafür stichhaltige Gründe angeben können, etwa indem man an einer anderen Stelle aufzeigen kann, dass sie das Gegenteil von dem sagt, oder indem man zeigen kann, dass es eine Diskrepanz gibt, einen Widerspruch zwischen dem, was sie schreibt und dem, was sie tut. Und genau das ist bei Teresa eben nicht der Fall. Sie ist sehr konsistent, sehr konsequent in ihrem ganzen Leben. Das Grundlegende bleibt von Anfang an. Da gibt es eine große Klarheit. Also so viel zu diesem editorischen Exkurs. Nun wieder zurück, ausgehend von der Kirchlichkeit des Glaubens der heiligen Teresa, eben zu ihrem Glauben. Denn dieser weiß sich nicht nur der kirchlichen Lehre verpflichtet, sondern er ist bewusst, und ich sage mal unverkrampft und gerne, katholisch. Katholisch sein bedeutet für Teresa keine Bürde, sondern Es war eine Kraft, ist eine Kraft für sie, die ihr Flügel verleiht und die ihr Freude schenkt. Und dieses katholische Selbstverständnis begegnet uns bei ihr auf Schritt und Tritt. Schon als Kind verschlang sie Heiligenlegenden und spielte mit ihrem Bruder Einsiedler. Also sie war einfach davon geprägt, aber sie hat sich da auch reingegeben. Das war für sie immer interessant. Sie liebte eine feierliche Liturgie und pflegte eifrig die damals bekannten Frömmigkeitsformen und die halfen ihr in ihrem Glauben. Das Betrachten von Bildern empfiehlt sie, ja, all diese Dinge. Die Sakramente und ganz besonders die Feier der Eucharistie, das waren für sie keine äußerlichen Riten, sondern heilige Handlungen, durch die Gott uns seine Gnade schenkt, durch die er unser Heil wirkt, in denen er sich uns selbst schenkt. Wie zentral für Teresa die Eucharistie war, das zeigt die Tatsache, dass für sie ein Kloster dann gegründet war, nachdem die erste heilige Messe dort gefeiert worden war und der Herr war im Tabernakel. Das ist der Termin, der Punkt, wo es schreibt sie immer wieder, jetzt ist das Kloster gegründet, jetzt ist das Sache Gottes, Gott ist da, er muss sich drum kümmern, wenn es was werden soll, wird es was. Für Teresa ist der Glaube ein Geschenk Gottes, eine unschätzbare Gabe. Und sie kann immer wieder über diese Gabe staunen und dankbar dafür sein. Und diese Gabe, so kann man zusammenfassend sagen, die kann nur Frucht bringen, diese Talente können eben nur sich vermehren in der Gemeinschaft der Kirche, die eben nicht nur eine Institution ist für Teresa, sondern die Braut Christi, der Leib Christi, von Christus um einen hohen Preis erkauft, was ja nicht ausschließt, da ist Teresa Realistin, sie sieht die Schwächen auch von Kirchenmännern, aber auch von Ordensschwestern, das ist gar keine Frage, sie ist immer sehr ehrlich, sehr klar, sehr realistisch. Die Heiligkeit der Kirche kommt ja letztendlich nicht von uns Menschen, sondern sie kommt von Gott. Wir sind schwach, aber Gott ist da und deswegen, weil Gott in der Kirche gegenwärtig ist, deswegen ist die Kirche letztlich heilig. Also dieser Glaube, kirchlich, auch bewusst katholisch, aber gleichzeitig, denke ich, sind die Einsichten und Erfahrungen Teresas auch eine Bereicherung für den Glauben der Kirche. Der Titel Kirchenlehrer besagt ja, dass da jemand etwas bleibend Wichtiges der Kirche und also allen Gläubigen zu sagen hat. Das hat Teresa. Sie wird über die Jahrhunderte von vielen Theologen, auch von geistlichen Menschen, auch von den Päpsten immer sehr hervorgehoben als geistliche Lehrmeisterin. Man könnte also vieles nennen, wo sie uns weiterhilft. Ich möchte einfach mal auf ihre Visionen eingehen, ihre mystischen Einsichten. Es sind besondere Gnaden, die Gott Teresa geschenkt hat, um eben den Glauben zu stärken und besser zu verstehen, nicht um ihn zu verändern. Wir tun uns da vielleicht schwer, gerade in unserer Zeit mit so etwas wie Visionen. Und man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein. Teresa war selber sehr vorsichtig, sehr kritisch. Sie hat das auch immer geprüft und prüfen lassen, weil sie wusste, man kann sich auch etwas einbilden. Aber sie war doch sehr ausgeglichen und man kann, wenn man sich dem ein bisschen öffnet, vielleicht seine inneren Vorbehalte überwindet, gerade diese Dinge auch mit Gewinn lesen und fruchtbar machen für das eigene geistliche Leben. Deswegen werde ich mal ganz kurz auf zwei dieser Visionen eingehen, die sie schildert. Einmal die Vision der menschlichen Seele, die habe ich ja schon erwähnt, und die Vision der Dreifaltigkeit. So als der abschließende Punkt zum Glauben Teresas, also um zu zeigen, sie vertieft, hilft uns auch, unseren Glauben zu vertiefen. Also die Vision der menschlichen Seele. Zu Beginn in der inneren Burg beschreibt Teresa eine Vision der menschlichen Seele, die Gott ihr auf ihre Bitten hin gewährt. Sie schildert diese Vision folgendermaßen. Als ich heute zu unserem Herrn flehte, er möchte für mich reden, weil ich nicht wusste, was ich sagen und wie ich das mir vom Gehorsam aufgetragene Werk beginnen sollte, bot sich mir ein Gleichnis dar, das ich jetzt erwähnen will. Betrachten wir unsere Seele als eine Burg, die ganz aus einem Diamant oder sehr klaren Kristall hergestellt ist. Dort gibt es viele Gemächer, gleich wie auch im Himmel viele Wohnungen sind. Ja, meine Schwestern, wenn wir es recht bedenken, so ist die Seele des Gerechten nichts anderes als ein Paradies, in dem der Herr, wie er selbst sagt, seine Lust hat. Wir wissen, wenn wir die Heilige Schrift aufmerksam lesen, auch durch die Lehre der Kirche, dass wir Menschen als Gottes Ebenbild geschaffen sind, dass wir eine unsterbliche Seele haben, dass wir Gottes Tempel sind. Paulus betont das sehr stark. Also wir wissen das irgendwo, aber das heißt noch lange nicht, dass das uns präsent ist, dass das für uns wirklich ist, dass wir irgendwo damit etwas anfangen können. Und ich denke etwa, dieses Bild, diese Vision, die sie geschenkt bekommen hat, die macht uns das nochmal auf eine andere Art klar. Wie schön, wie groß die Seele ist, wie wertvoll wir für Gott sind. Der Diamant, die Seele als Diamant. Also kann eine Hilfe sein eben, um uns das wieder neu zu Bewusstsein zu bringen. Dann zu ihrer Vision, oder sie sagt, da eher mystische Erkenntnis der Dreifaltigkeit, denn sie sagt, ich habe das irgendwie geschenkt bekommen, nicht in Bildern gesehen, es war mir einfach klar. Man nennt das dann eine Verstandesvision, also irgendwo ein sicheres Ergreifen dieses Geheimnisses für sie, aber wie sie selber schreibt, ohne Bilder. Während ja jetzt bei dieser Seele, das war ja ein klares Bild, Diamant, Kristall und so weiter. Also sie schreibt da, ist so eine Schrift, die nennt sich Gunstbezeigungen Gottes, da beschreibt sie eben, was Gott ihr alles an Gnaden geschenkt hat. Und hören wir mal, was sie da eben über diese Vision sagt. Am Dienstag nach Christi Himmelfahrt hatte ich nach der Heiligen Kommunion eine ziemlich lange Zeit recht mühsam beim Gebet zugebracht. Allmählich ward meine Seele entflammt und ich glaubte in einer Verstandesvision, man kann auch sagen intellektuelle Vision, also ohne diese Bilder, ganz deutlich die Gegenwart der ganzen heiligsten Dreifaltigkeit wahrzunehmen. Damit meine Ungeschicklichkeit es besser fassen konnte, erkannte meine Seele durch eine Art von Darstellung, wie in einem Bilde der Wirklichkeit, auf welche Weise Gott dreifaltig und doch eins ist. Gleichzeitig gewann ich auch das Verständnis jener Worte des Herrn im Evangelium, dass die drei göttlichen Personen in einer im Gnadenstande sich befindlichen Seele wohnten, denn ich sah sie in mir in der erwähnten Weise. Es mag uns sehr hoch erscheinen, das ist vielleicht was für Mystiker, aber im Grunde genommen sind wir alle auf den dreifaltigen Gott getauft. Was sie da schreibt, gilt für jeden gläubigen Menschen. Es ist uns nicht immer bewusst, Gott führt uns da auch. Aber auch da hilft uns so eine Vision einmal, wirklich mal das große Ganze zu sehen. Nicht nur unser Klein-Klein, unsere Sorgen, die Größe Gottes. Also es kann eine echte Hilfe sein. Wie gesagt, das gilt nicht nur für Mystiker, für besonders begnadete Menschen. Durch die Taufe wohnt Gott in uns. Sind wir Tempel Gottes. So viel zum zweiten Teil. Der Glaube. Man könnte natürlich noch sehr viel mehr dazu sagen. Das war einfach mal so ein Überblick. Der dritte und letzte Teil, das Gebet. Teresa ist eine große Lehrmeisterin des Gebetes. In ihren verschiedenen Schriften hat sie eine sehr konkrete und tiefe Gebetslehre entwickelt. Wir verdanken ihr vor allem die Wiederentdeckung und Förderung des stillen, persönlichen Betens, das man eben auch als das innere Gebet bezeichnet. Teresa entdeckte das innere Gebet nach Jahren mühsamen Suchens. Bei dieser Suche half ihr vor allem ein Buch, und zwar ein Buch des Franziskaners Francisco de Osuna. Auch machte sie eine Reihe mystischer Erfahrungen, die ihr den Weg wiesen und in ihre Gebetslehre eingeflossen sind. In ihrem Buch des Lebens schreibt sie dazu: Manchmal erfuhr ich, was ich hier nur andeuten will. Es handelt sich um eine Gnade, der noch weitere folgten. Und dies geschah normalerweise, wenn ich daran dachte, bei Christus zu sein. So war es damals, als ich plötzlich die Gegenwart Gottes ganz tief empfand. als ich mit einem Mal wusste, dass er in mir und ich in ihm bin. Oft hat sie sich jahrelang bemüht um bestimmte Dinge. Und dann hört man, sagt sie immer wieder mal, und plötzlich auf einmal hat ihr Gott was geschenkt. Und was sie da schreibt, oder überhaupt diese Gnaden, auch für uns wichtig, Gott schenkt diese Gnaden Menschen für uns alle. Das soll auch für uns eben eine Ermutigung sein auf diesem Weg. Bei Teresa steht inneres Beten zunächst einmal für eine Grundhaltung, die alles Beten, egal ob mündlich oder in der Stille, begleiten soll. Worum geht es in dieser Grundhaltung nun? Um die bewusste Hinwendung zu Gott. Also bewusst beten. Wenn wir bewusst beten, wenn wir uns bewusst machen, sagt sie, was das Vaterunser da sagt, was wir da eigentlich beten. Wenn wir es beten, dann beten wir in dem Sinne schon innerlich. Also man könnte sagen von ganzem Herzen, wir sind dann dabei und das ist entscheidend. Im Buch des Lebens sagt uns Teresa dann, was sie unter innerem Beten versteht. Das ist eine sehr bekannte Beschreibung des inneren Gebetes. Ich zitiere, meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Sie können das nachlesen, das steht im Buch des Lebens, im Kapitel 8, Absatz 5, Leben 8, 5. Die Lehre von der Gegenwart Gottes in der Seele, davon war ja bisher schon mehrmals die Rede, ist die Grundlage der Spiritualität des inneren Gebetes. Teresa schreibt im Weg der Vollkommenheit, seht, der heilige Augustinus sagt, er habe Gott überall gesucht und ihn schließlich in seinem eigenen Inneren gefunden. Meint ihr, so schreibt sie ihren Schwestern, meint ihr, es sei für eine zerstreute Seele nebensächlich, diese Wahrheit zu begreifen und zu erkennen, dass sie nicht in den Himmel aufsteigen und nicht laut rufen muss, um sich mit ihrem ewigen Vater zu unterhalten und sich an ihm zu erfreuen? Sie muss nur in die Einsamkeit gehen und ihn in ihrem eigenen Innern anschauen. Und das ist kein Kreisen um sich selbst, es ist kein Engwerden, das füge ich jetzt hinzu. Indem wir uns Gott zuwenden, öffnen wir uns auch den Nöten der Menschen, sonst würde etwas in der Gottesbeziehung nicht stimmen. Das gehört ja, wie gesagt, zusammen, Gottes- und Nächstenliebe. Die Gottesliebe muss sich in der Nächstenliebe bewähren und echte Nächstenliebe geht gar nicht ohne Gottes Gebote, ohne Gottes Gnade. Wir bleiben sonst weit hinter dem zurück, was uns da möglich ist. Ich möchte dann noch kurz Augustinus zitieren, weil sie ja auf ihn hinweist, auf diese Stelle bei Augustinus. Er habe eben Gott überall gesucht, in seinen Bekenntnissen eine ganz klassische Stelle. Augustinus schreibt da in seinen Bekenntnissen, Bekenntnisse 10, 27, also Kapitel 10, Absatz 27. Spät habe ich dich geliebt, o Schönheit, so alt und so neu. Spät dich geliebt. Diese Schönheit ist Gott. Und siehe, drinnen warst du und ich draußen, suchte dich da und warf mich auf all das Schöne, das du gemacht, und war doch selbst so hässlich. Du warst bei mir, aber ich war nicht bei dir. Das ist der entscheidende Punkt. Damit die Gegenwart Gottes in unserem Leben Frucht bringen kann, auch in den Sakramenten, das ist ja nochmal die besondere Form der Gegenwart natürlich, das gehört zusammen, auch für Teresa, kommt es darauf an, dass wir dabei sind, dass wir uns dem öffnen, dass wir mitwirken. Das sind oft nur kleine Schritte, das macht nichts, ja, es muss nicht von vornherein vollkommen sein. Das war es bei Teresa auch nicht. Sie hat immer kämpfen müssen, auch in dieser letzten Lebensphase irgendwo. Ich möchte noch ganz kurz was sagen zum Gebet der Sammlung. Weil das Gebet der Sammlung für Teresa die Grundform des inneren Gebetes ist, das, was wir als Menschen tun können, um uns vorzubereiten auf Gottes Wirken. Also dieses Gebet der Sammlung. Warum ist das so wichtig? Eben damit wir unseren Teil tun Und sie sagt, es ist eben eine aktive Sammlung noch, das heißt, das tun wir als Menschen. Das unterscheidet sie von der sogenannten passiven Sammlung, wo Gott sozusagen die Initiative ergreift, wo er uns so führt, dass wir ohne uns anstrengen zu müssen einfach bei ihm sind. Das wäre eben kontemplatives Beten. Das ist eine Gnade, die Gott schenkt oder eben nicht schenkt, und das hat keine Bedeutung. Es kommt nicht darauf an, was wir da genau jetzt gerade geschenkt bekommen, sondern dass wir einfach das Unsere tun. Wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir unseres tun, dann reicht das für Gott. Alles andere bekommen wir. Ja, also nicht auf sich selber schauen, bin ich jetzt schon in dieser oder jener Wohnung, bin ich super kontemplativ oder nur wenig kontemplativ. Das ist nicht entscheidend. Wir können gar nicht beurteilen, schreibt sie auch an einer Stelle, wo wir selber stehen. Das ist auch nicht wichtig. Nicht stehen bleiben bei uns, sondern immer auf Gott hinzugehen, egal wo wir sind. Ja. Also eine aktivere Form noch des Betens, wo wir eben das Unsere tun. Aber auch das, sagt sie, geht gar nicht ohne Gottes Gnade. Das ist so die Form, die wir hier halt versuchen, auch ein bisschen jetzt in diesen Tagen einzuüben. Am Beginn dieses Gebetsweges, also dieses inneren Betens, kommt also dem persönlichen Wollen und Handeln eine entscheidende Rolle zu, weil Gott eben unser Mitwirken erwartet, übrigens immer wieder. Sie beschreibt dieses Gebet der Sammlung, ich habe es erwähnt, im Weg der Vollkommenheit. Ich gehe dann nachher noch auf die Art ein, wie man das selber pflegen kann. Ich möchte noch einen Gedanken von ihr bringen zum Beten. Sie sagt, während der Zeit des inneren Gebets, wo wir uns also versuchen sollen zu sammeln und dann uns immer wieder Gott zuzuwenden, in der Stille, ganz ruhig ihn anzuschauen. Also in dieser Gebet der Sammlung sollten wir eben immer wieder versuchen, in dieser Gebetszeit zu Gott zurückzukehren. Bei ihm zu bleiben, trotz der möglichen Schwierigkeiten, die wir damit haben. Ausdauer und Gottvertrauen werden von Teresa immer wieder betont, und das brauchte sie wirklich. Sie hat ja 20 Jahre fast in den schwierigsten Trockenheiten, Schwierigkeiten, Problemen am Gebet festgehalten, einen Gebetskampf geführt. Und als Appell eben von ihr zu diesem Abschnitt über das Beten, sie hat eine Zeit lang einmal das innere Gebet aufgegeben, weil sie gesagt hat, ich bin gar nicht fähig und würdig. Und sie hat das nachher sehr bedauert. Und daher dieser Appell, den ich Ihnen vorlese, so schreibt sie im Buch des Lebens: Wer einmal das innerliche Gebet zu üben begonnen hat, der gebe es, so viel Böses er auch tun mag, doch nicht wieder auf. Denn es ist das Mittel, durch das er sich wieder bessern kann, was ohne dasselbe weit schwerer der Fall sein wird. So viel Böses er auch tun mag. Ich denke, wir haben so ein bisschen die Vorstellung, unsere Fehler, Grenzen, Unzulänglichkeiten könnten Gott Grenzen setzen. Das können sie nicht, es sei denn, wir verschließen uns. Also wir müssen auch lernen, nicht zu sehr an unseren Grenzen zu kleben, die wie Ballast, ja, dass die uns wie Ballast nach unten ziehen. Es ist egal, wo wir stehen, so als Appell. Wir sind im Grunde genommen immer unwürdig vor Gott, wenn man das mal streng nimmt. Es gibt gar keinen Zustand, den wir sein könnten, wo wir sagen würden, ich kann jetzt nicht. Und das ist eine Versuchung, dass wir uns abwenden als sündige Menschen. Ja? Oder aus Trotz. Also nein, sagt auch Teresa, an Gott festhalten. Also deswegen auch mit diesen Dingen zwar das natürlich ernst nehmen, aber auch nicht übertreiben. Eine gewisse Gelassenheit, auch gerade mit Schwächen, die wir einfach nicht so abstellen können, das ist absolut notwendig. Wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir dadurch Gott Hindernisse in den Weg legen könnten. Ja, also wir sollten uns da nicht zu wichtig nehmen. Das ist Ermutigung auch. Also so viel dann zu diesem dritten Teil. Also wir haben auf ihr Leben geschaut, auf die Werke, auf den Glauben, auf ihr Beten. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch einen bekannten Text von Teresa vorlesen. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen ihn, er ist sehr bekannt normalerweise, aber es ist ganz gut, ihn vielleicht auch mal kurz einzuordnen. Es sind einige Worte, einige kurze Gedanken, also gar kein Gedicht, sondern kurze Gedanken, die sie sich notiert hat. Diese Gedanken sind nicht einfach so leicht dahergesagt, sie sind Ausdruck einer tiefen Gottes-
und Lebenserfahrung. Und dieser Erfahrung Theresas dürfen auch wir trauen. Und damit dürfen wir auch diesem Text trauen, dass das nicht nur schöne, fromme Worte sind. Und das Schöne oder auch Berührende daran ist, der Text wurde gefunden in ihrem Brevier kurz nach ihrem Tod. Sie hat also diesen Text selbst verfasst, dieses kleine Zettelchen immer bei sich gehabt. Und zwar hat sie auch noch kurz vor ihrem Tod dieses Brevier gebetet. Und dieser Text, der beginnt auf Spanisch, nada te turbe. Ich kann nicht gut Spanisch oder gar nicht eigentlich. Ich sage das jetzt mal so genau, dass Sie es gehört haben. Und jetzt auf Deutsch. Nichts soll dich ängstigen. Nichts dich erschrecken. Alles vergeht. Gott bleibt derselbe. Geduld erreicht alles. Wer Gott besitzt, dem kann nichts fehlen. Und dann ganz entscheidend, was vielleicht Ihr Leben zusammenfasst und womit ich diesen Vortrag beenden möchte, Gott allein genügt.
Das war ein Exerzitienvortrag von Pater Klaus Beyer von Notre Dame de Vie. O Seele, suche dich in mir, glauben und beten mit Teresa von Avila. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, gehen Sie auf unsere Internetseite www.horeb.org und nutzen unser Download- oder Podcast-Angebot. Wenn Sie lieber eine CD zugesandt bekommen möchten, melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.